Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Herzlich willkommen zu unserem kurzen Wissenspodcast von PM, Schneller Schlau. Mein Name ist Christiane Löll und heute ist Jens Schröder mit dabei. Und das ist unser Chefredakteur und das ist gut, denn der beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Begriff, der seit 20, 30 Jahren immer wichtiger geworden ist und inzwischen auf vielen Produkten, in Kampagnen und in der Politik ein Dauerbrenner ist. Und der spielt im Umwelt- und Klimaschutz eine wichtige Rolle. Hallo Jens.
Ja, um es vorsichtig auszudrücken, könnte man auch sagen, der wird ganz schön inflationär verwendet jetzt, dieser Begriff Nachhaltigkeit.
Das stimmt. Und ich habe mal nachgeschlagen, wie das eigentlich definiert ist. Und Achtung, jetzt kommt ein Satzungetüm, ein bürokratisches. Das haben nämlich die Vereinten Nationen 1992 festgelegt. Und demnach geht es um ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme, vor allem von Lebewesen und Ökosystemen, gewährleistet werden soll. Uff.
Wow.
Aber sag mal, kommt der Begriff denn von den Vereinten Nationen oder woher stammt der?
Nein, den Begriff gibt es natürlich schon ein bisschen länger und dem wollen wir heute auch ein bisschen auf den Grund gehen. Woher kommt eigentlich und was bedeutet eigentlich dieses jetzt überall verwendete, auch von uns selber natürlich oft verwendete Wort Nachhaltigkeit? Da gibt es auch ein paar populäre Irrtümer durchaus aufzuklären.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, Testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Man hört ja zum Beispiel ganz oft den Satz, wenn man sich damit beschäftigt, ja, Nachhaltigkeit, das ist eine Erfindung aus der deutschen Forstwirtschaft. Hört man natürlich auch vor allem gerne von Forstwirten diesen Satz.
Und okay, wie kommt das zustande?
Naja, wie das so oft ist, diese Behauptung, Nachhaltigkeit kommt aus der deutschen Forstwirtschaft, die hat schon einen wahren Kern. Das ist auch echt interessant und es wird allerdings auch gerne mal so ein bisschen überinterpretiert. Historisch ist das tatsächlich sehr interessant, weil das uns auf die Geschichte einer sehr spannenden historischen Figur verweist, nämlich Hans Karl von Karlowitz. Der war Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts Oberberghauptmann in Kursachsen und hat dann 1713, ein Jahr vor seinem Tod, ein Buch geschrieben, das hieß Silvicultura Ökonomica oder mit dem deutschen Untertitel in der tollen Sprache von damals Hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht.
Noch so ein Satzungetüm. Und in diesem Werk hat er dann beschrieben, wie man nachhaltig arbeitet?
Ja, das wird zumindest heute so gesagt. Er hat das Wort nachhaltend wirtschaften auf mehreren hundert Seiten, ich glaube nur einmal oder maximal zweimal verwendet. Der Gedanke, den er dann aber sozusagen gepflanzt hat, ist, man soll aus dem Wald nicht mehr Holz rausholen und nutzen, als nachwächst. Und das macht ja durchaus auch Sinn, auch aus seiner Perspektive. Der war nämlich nicht eigentlich Waldmensch, der war eben Oberberghauptmann, der war zuständig für Grubenbau und Bergbau. Und dafür brauchte man sehr viel Holz und der musste eben sicherstellen, dass immer genug Holz für den Grubenbau vorhanden ist.
Und war er damit jetzt ein Pionier der Nachhaltigkeit oder nicht?
Naja, also richtig ist, Hans Karl von Karlowitz war ein für seine Zeit sehr moderner Denker, der sich eben um einen vernünftigen Umgang mit Ressourcen viele Gedanken gemacht hat. Falsch ist, und das wird heute oft manchmal so insinuiert, falsch ist, dass er damit eine Art Urvater des Waldnaturschutzes wäre oder dass Forstwirtschaft wegen dieses geistigen Karlowitz-Erbes schon quasi automatisch irgendwie naturnah ist, weil es ja nachhaltend und Bäumen und so man hat dieses Prinzip irgendwie verinnerlicht. Also das kann man nicht so sagen. Also mit Ökologie oder mit dem Schutz von natürlichen Lebensräumen hatte dieser Karlowitzsche Nachhaltigkeitsbegriff nicht wirklich was zu tun. Diese ganzen Zusammenhänge kannte man noch zum großen Teil noch gar nicht da. Der hatte nur mit Holz zu tun. Das war im Grunde ein rein ökonomischer wirtschaftlicher Nachhaltigkeitsbegriff. Das ist legitim, das ist ja eine Facette von Nachhaltigkeit, aber das muss man wissen, wenn man heute darüber redet, dass das dieses große Erbe sein soll. Zum Beispiel diese Fichtenplantagen, die heute überall absterben in der Trockenheit und mit Borkenkäfern und so, die würden wir ja heute nicht als eine besonders nachhaltige Wirtschaftsweise empfinden. Die haben ja große Probleme. Mit dem Karlowitzschen Nachhaltigkeitsbegriff waren die aber problemlos vereinbar. Das zeigt ja schon mal so ein bisschen die Diskrepanz.
Naja, und immerhin hat er schon sehr früh ein Konzept erfunden, dass man eine Übernutzung eines Materials oder einer Ressource vermeidet, ne? Also.
Das will ich auch nicht schmälern. Das war schon ein kluger Denker. Der hat auch oft gesprochen von der Posteriorität, also der Nachwelt, den Nachkommen, an die man immer denken müsse. Das ist schon gut gewesen. Aber auch erfunden hat er diese ökonomische Facette von Nachhaltigkeit auch jetzt nicht im Alleingang. Der war ja ein Adelssohn und hat dann, was Adelige zu der Zeit damals gemacht haben, als junger Mann eine Grand Tour gemacht durch Europa. Der war in Venedig, in Paris, in London und hat sich dort eben vor allem auch die Methoden der Waldbewirtschaftung angeschaut. Venedig hat ja diese großen Flottenbauten und auch Venedig, die Stadt ist auf sehr vielen Pfählen gebaut. Das heißt, die haben alle Konzepte gehabt, Holz nicht zu übernutzen. Und da hat er sozusagen sich inspirieren lassen und hat das in diesem Buch, was ich eben erwähnt habe, dann zusammengefasst und mit eigenen Ideen auch noch ergänzt. Aber er ist jetzt nicht der einzigartige Erfinder des nachhaltigen Holznutzens oder in der wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsfacette. Zum Beispiel gibt es auch in England dieser Zeit das Wort Sustained Yield. Das kommt auch, wenn man so will, zum Teil zumindest aus der Forstwirtschaft. Ein Sustained Yield ist ein nachhaltender Ertrag. Also das ist schon ein Konzept, was in vielen Ländern damals auch eine Rolle spielte.
Okay, aber was heißt denn das jetzt? Findest du, dass der Begriff gar nicht so richtig hilfreich ist, weil Menschen ihn so unterschiedlich benutzen oder er so alt ist? Oder also manche benutzen ihn ja für ökonomische Nachhaltigkeit oder aber ökologische Nachhaltigkeit. Also was denkst du jetzt?
Ja, also ich glaube, der Begriff ist weiterhin wichtig. Wir werden den brauchen, wir müssen den vernünftig nutzen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir Aussagen mit Nachhaltigkeit immer hinreichend qualifizieren. Dass wir eben diesen Begriff nicht inflationär verwenden, nur weil wir irgendwo eine blaue Altpapiertonne aufgestellt haben, ist das jetzt ein Nachhaltigkeitskonzept. Ich glaube, man muss da viel mit Details arbeiten. Transparenz ist ganz wichtig. Was bedeutet Nachhaltigkeit in dem Kontext, in dem ich diesen Begriff jetzt verwende? Genau, was sind die Konzepte? Sind die jetzt eher ökonomisch oder haben die auch mit dem Erhalt wirklich von natürlichen Ökosystemen zum Beispiel zu tun? So ist ja der komplexere Nachhaltigkeitsbegriff, den wir heute verwenden würden. Wir müssen einfach vorsichtig damit umgehen, damit dieser Begriff, dieser schöne, wichtige Begriff, nicht entleert wird. Das ist einfach ein Appell, den ich manchmal raushaue.
Merci vielmals, lieber Jens. Ich finde es immer spannend zu verstehen, woher Begriffe eigentlich kommen, die wir täglich so gebrauchen. Diesmal hat bei der Nachhaltigkeit ein gewisser Karl von Karlowitz damit zu tun. Ich hoffe,
Hans Karl von Karlowitz.
Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fanden das auch spannend. Und wenn ihr mehr über die Geschichten von Wörtern und Ausdrücken hören wollt, da haben wir so einiges in unserem Podcast Schneller Schlau auf Lager und auch im Magazin, das es jeden Monat am Kiosk zu kaufen gibt oder auf unserer Website pm-wissen.com. Auf bald und einen schönen Tag noch und danke, Jens.
Bis bald. Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.